In der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts hörst du Eric Reintjes von Miss Pompadour. Wir sprechen darüber, was Community Commerce und generell sein Wachstum bzw. der Weg des Erfolges im Unternehmertum ausmacht, und er teilt ganz viele Insights auch hinsichtlich Online-Shop, Marktplätze und auch Facebook-Gruppen. In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts.
Es folgt eine Werbeeinschaltung.
Du willst mit deinem Business mehr Reichweite, mehr Kunden und mehr Umsatz? Dann starte jetzt bei eBay, einem der größten Online-Marktplätze weltweit mit 134 Millionen Käuferinnen und Käufer. Mit dem eBay-Durchstarter-Programm geht dein Einstieg bei eBay schnell, unkompliziert und sogar kostenfrei. 3 Monate zahlst du weder Verkaufsprovision noch Einstellgebühren. Du startest ohne Risiko und bekommst zudem umfassende Unterstützung von eBay-Expertinnen und Experten. Dich erwarten Step-by-Step-Anleitungen, wie du deine ersten Produkte einstellst, bis hin zu Tipps rund um Kundenservice, Versand, Zahlungen und Co. Lege jetzt los und hol dir den Support, den du brauchst. Alle Infos findest du auf ebay.de/durchstarten.
Werbung Ende.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Heute hoher Besuch. Erik, du hast uns vor kurzem erst bei einer E-Commerce Inspiration Night beglückt und bist mit Fragen durchhagelt worden, glaube ich. Im Anschluss waren sicher noch 10 offene Fragen. Umso wichtiger hätte ich mir gedacht, dass wir das mal in einer Podcast-Folge, in einem Long-Format sozusagen, durchstrecken. Ich glaube, ich kenne dich jetzt medial sicher schon relativ lang. Umgekehrt, ich weiß, du warst einmal im Talentgarten noch dabei bei einer Inspiration. Das dürfte auch sicher wieder zweieinhalb Jahre her sein. Da kann ich mich erinnern, dass du mir damals gesagt hast, cool, dass es sowas gibt in Österreich, weil du ja selbst auch in Wien zu Hause bist, aber ein sehr, sehr großes Unternehmen in Deutschland aufgebaut hast. Dazu erstens einmal riesen Respekt dafür. Aber bevor ich da jetzt Blumen streue für dich, würde ich sagen, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wer ist Miss Pompadour?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung natürlich zuerst. Genau, Eric Reintjes, ich bin einer der 3 Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Miss Pompadour. Ich persönlich bin verantwortlich im Unternehmen für alles, was mit Marketing, Branding, Sales zu tun hat. Das ist so unter mir angesiedelt. Meine 2 weiteren MitgründerInnen ist auf der einen Seite meine Schwester Astrid, die bei uns für die Sachen wie Logistik und Produkt verantwortlich ist, und Niklas, der unser Techie ist, wie ich ihn immer nenne, der mit seinem Team in Finnland sitzt und bei uns alles verantwortet, was mit Shop, App und der Programmierung zu tun hat. Miss Pompadour selber, wir sind eine Farbmarke. Das sage ich so jetzt direkt, weil wir als Farbhändler angefangen haben, aber jetzt vor 1,5 Jahren den Switch gemacht haben, dass wir eine reine Marke sind, die aber konsequent D2C verkauft. Und unsere Kundin streicht im Endeffekt mit unseren Farben alles, vom Küchenmöbel bis zum normalen Möbel, bis zu den Wänden, Kinderzimmer, also alles, was man DIY selber streichen kann, das macht unsere Kundin. Und wir sind, glaube ich, sehr stark im Social-Media-Game, im Community-Game, haben es geschafft, ein Produkt online zu verkaufen, wo viele gesagt haben, vor allem aus der Branche, das geht nicht, es ist zu aufwendig, es ist zu teuer, die Kundin möchte sowas im stationär kaufen. Genau, aber da wir vor knapp 6 Jahren, als wir gestartet sind, keine Ahnung hatten, dass das nicht funktioniert, haben wir es einfach gemacht.
So cool. Du sagst jetzt immer Kundin. Also es ist nicht nur sehr genderfreundlich, also auch die Dame auf deiner Kappe ist eine Frau. Sprechen wir nur über Frauen in dem Fall, oder ist es für dich einfach nur der größere Anteil von der Kundschaft, die bei euch einkauft? Also wie schaut schon so eine klassische Zielgruppe aus?
Klassische Zielgruppe, genau. Also wir haben es nicht forciert, aber klar, der Name sagt schon, Miss Pompadour geht gleich ins Weibliche. Mit meiner Mitgründerin und wo die Geschichte, wo wir auch herkommen, aus dem stationären Handel, mit Einrichtungen, mit Wohnen, war schon sehr weiblich. Und unsere, oder ich sag mal so, die Entscheidung, wie es zu Hause ausschaut, wird einfach noch oft von der Frau getroffen. Vor allem, wenn es jetzt so in diesen Interieur-Design geht, wo wir uns ja bewegen. Streichen ist zudem Handwerk, was viele Frauen sich glücklicherweise zutrauen, wo wir sie aber auch supporten, dass sie sich das zutrauen. Und es ist kein großes Gewicht, es kann gut gemacht werden, man braucht kein schweres Gerät, und da trauen sich einfach viele Frauen dran, und deshalb ist es oft auch so ein Einstieg ins Handwerk, ins DIY. Und ja, wir sagen immer, 90% unserer Kundinnen sind weiblich, vielleicht sind es dann auch noch 94, wenn man vielleicht schaut, worüber bezahlt wurde, aber sagen wir mal mit so einem Augenzwinkern, genau. Und deshalb sage ich meistens Kundin.
Wie lange gibt es euch jetzt schon? Ich glaube, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, 2018, glaube ich, war so der Start. Das heißt, ihr habt auch die Corona-Welle geritten hoffentlich, die, glaube ich, sehr für den DIY-Sektor gesprochen hat. Magst du mal so eine kurze Zeitleiste skizzieren, wann das begonnen hat, wie es wachstumstechnisch ausgeschaut hat? Ja. Genau, und wie es
heute 2025 ausschaut. Klasse, also Start war eigentlich Abschlussarbeit an der Uni für mich. Ich konnte entscheiden, ob ich ein Unternehmen fiktives gründen möchte oder eine Arbeit schreiben. Und dieses fiktive Gründen habe ich dann so umgesetzt, dass ich auf meine Mutter, meine Schwester zugegangen bin und gesagt habe, wollen wir nicht euer stationäres Geschäft als Online-Shop machen? Ich habe damals in München beim Sport Schuster gearbeitet. Das ist so eins der größten familiengeführten Sporthäuser in Deutschland. Und die waren damals online schon sehr stark. Und ich war dort in der E-Commerce-Abteilung, habe schön Produkttexte reingehackt, wie man das so früher noch gemacht hat.
Zeit vor ChatGPT.
Genau. Ja. Bilder, die Schuhe ausgeschnitten im Photoshop hochgeladen, also diese ganz klassischen, eigentlich wie ein Regal einräumen. Das war nichts anderes, aber egal, ich habe viel gelernt. Genau, und dann haben die zwei gesagt, ja, lass doch mal machen. Wir hatten aber in diesem Shop wirklich alles von A bis Z, also jetzt nicht nur Farbe, sondern auch Kissen, Accessoires und so weiter. Wir hatten selbst keine Ahnung von Online, von E-Commerce. Wir wussten nicht, wie kommen die Leute eigentlich in den Shop, was ist SEO, was ist SEA, was diese ganzen Begriffe, die man ja irgendwie benutzt. Und deshalb hat das Ganze auch nicht wirklich funktioniert. Es war ein tolles Projekt. Der Niki, unser dritter Mitgründer, hat damals den Shop in seinem Studium gebaut. Der hat damals Maschinenbau in München studiert und hat schon eh immer Webseiten gebaut. Und dann habe ich den gefragt. War, glaube ich, klasse. Ja, war ein WordPress. Also so ganz simpel alles.
Haben wir alle gestartet.
Haben wir irgendwie alle mit gestartet. Haben wir heute ziemlich weit hochskaliert, WordPress, muss ich sagen. Genau, und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, wir hatten dann 2, 3 Punkte, wo wir einfach Glück hatten. Wir haben diese Facebook-Gruppe gegründet damals, wir haben Pinterest ist unseren Shop durchgecrawlt und hat sich einfach Content rausgenommen und der wurde, war dann sichtbar. Ich hatte einen Kumpel damals noch aus der Schule, der einfach in seiner Freizeit für die ersten Ads geschaltet haben. Das waren irgendwie 50 Euro am Tag. Hat schlaflose Nächte hatten wir damals, weil wir dachten, 50 Euro am Tag, rechnen das mal hoch im Monat. Ja, klar. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert und dann ist noch eine englische Marke auf uns zugekommen, Mylands, die haben wir jetzt nicht mehr im Sortiment, aber die ist auf uns zugekommen durch eine Bekanntschaft und die haben gefragt, ob wir nicht in Deutschland für sie, vielleicht noch kurz zur Erklärung, Farbe ist ja, du hast die Basis in der Dose, aber noch keinen Farbton. So, und was auch wir immer noch machen ist, du öffnest die Dose, stellst sie unter eine Pigmentiermaschine, dort werden Pigmente eingegeben, dann stellst du es in Rüttler, man kennt das ein bisschen aus dem Baumarkt, und danach wird die Dose rausgeholt und wird von uns an die Kundin versendet. Und das sollten wir damals machen für die Firma, für den deutschen Markt, für deren Händler. Also die haben halt angefangen, Händlerstamm aufzubauen. Und wollten jetzt nicht ein riesen Lager gleich in Deutschland aufbauen und dann haben die uns halt 100 Dosen hingestellt und wenn einer eine Dose gebraucht hat, haben wir sie ihm zugeschickt. So, und dadurch hatten wir natürlich bessere Einkaufskonditionen als bei unseren anderen Marken, weil wir sozusagen einen Zwischenhändler nicht mehr hatten, weil wir waren ja dann die erste Stufe. Und dieses Geld konnten wir super investieren in dann ist die ersten Ads und so weiter. Genau, und daraus, das waren diese paar Zufälle, die da zusammengekommen sind und daraus ist das entstanden. Und dann hatten wir halt den Webshop schon stehen, hatten den Webshop schon auf Farbe umgebaut, also wir hatten keine anderen Produkte mehr. Dann kam Corona. Die anderen, wie schon vorhin gesagt, die anderen Farbmarken hatten für sich noch nicht verstanden, dass man Farbe online verkaufen kann. Ist auch jetzt immer noch der Fall, dass selbst die großen deutschen Marken das immer noch nicht machen, weil sie sich es mit dem stationären Handel nicht vergeigen wollen. Es gab keine anderen wirklich in Deutschland, so kleine DIY-Marken wie unsere. Und dann haben die Leute halt gegoogelt, keine Ahnung, Gartenzaun streichen und dann hatten wir halt einen Blog, der halt irgendwie schnell oben erschienen ist, so ganz klassisch. Und dann haben die uns die Bude eingerannt. Und wir sind natürlich komplett in die Knie gegangen, was jetzt die Technik des Shops angeht, was die Logistik angeht, was Mitarbeiter-Hiring, also das, wir hatten ja jetzt nicht so diesen Plan, okay, wir sammeln uns jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Euro ein und bauen ein Unternehmen und hoffen, dass es am Ende funktioniert, sondern wir waren ja gebootstrapped und sie haben eine Dose verkauft, haben zwei eingekauft, haben die zwei verkauft, haben vier eingekauft und so sind wir ja gewachsen. Und da war Corona, das waren schon krasse 1,5 Jahre, wo wir wirklich jeden Tag 14, 16 Stunden einfach geackert haben, von A bis Z. Ne? Und vom Content erstellen bis verpacken, bis ich bin irgendwie durch Mülltonnen gekrabbelt, um Kartonagen rauszuholen, weil wir die geschreddert haben als Füllmaterial, weil wir noch keine richtigen Maschinen uns leisten konnten für Füllmaterial. Genau, und so sind wir halt da durchgejagt und 2019 haben wir die GmbH gegründet. Also sind wir jetzt genau 6 Jahre alt, im Juni 6 geworden. Genau. Ja, und jetzt sind wir 170 Kolleginnen.
Wahnsinn.
Und verkaufen Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland und Frankreich und sind jetzt auch die Marke Miss Pompadour, das heißt nur noch unsere eigenen Produkte, sei es jetzt die Farben, sei es das Zubehör, sei es das Streichzubehör, alles made in Germany. Wir haben 3 Kollektionen, die Little Pomp, das ist die Kinderzimmermarke, die einfach streichen, das ist so diese Projektmarke, womit unsere Kundinnen alles streichen. Und Cozy Colors, das ist so klassisch, du gehst auf den Flohmarkt, kaufst dir ein Möbelstück, streichst das neu, arbeitest es auf, so ein bisschen dieses, früher nannte man das Shabby Chic, genau. Und daraus ist unser Ziel jetzt, und da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, so die tonangebende Farbfirma in Europa zu werden.
Farbtonangebende Farbe.
So ist das. Marketing ist doch alles.
Du hast schon gesagt, 170 Personen, die bei euch zusammenarbeiten. Da muss auch umsatztechnisch einiges über die Bühne gehen. Bist du da so transparent, dass du sagst, du redest doch über Zahlen, oder kann man da so Einblicke bekommen? Bewegen wir uns?
Man muss ja, wir waren jetzt auch ein paar Zeitungsartikeln. Also wir werden dieses Jahr gut über 30 Millionen netto machen. Profitabel, das ist uns immer ganz wichtig. Wir sprechen immer von der schwarzen Null. Also wir reinvestieren alles, was wir umsetzen. Aber uns ist ganz wichtig, dass der erste Warenkorb, wenn eine Kundin bei uns kauft, rentabel ist. Wir wollen kein Geld verbrennen, wir können auch kein Geld verbrennen, obwohl wir ja auch 2 Investoren mit an Bord genommen haben, was ja auch bekannt ist. Aber das Geld liegt schön zur Seite und das nutzen wir wirklich nur, wenn wir große Projekte haben, wie jetzt zum Beispiel, dass wir den Weg in den stationären Handel machen in Hornbach in 162 Filialen nächstes Jahr im Januar europaweit. Das muss ja auch gestemmt werden. Das machen wir dann auch sowas. Aber unser ganz klassisches D2C-Geschäft, das muss einfach sich selbst tragen und das Wachstum auch selbst tragen. Und aktuell läuft's gut. Manchmal ist ein bisschen gemeines zu sagen, aber jetzt in den Sommermonaten wachsen wir immer noch 80-85%. Was wirklich aus uns raus passiert. Wir haben auch dieses Jahr das erste Mal mit TV-Werbung angefangen. Und die Umsatzzahl, das ist immer nur ein Momentaufnahme. Es ist natürlich, soll nicht für uns das Ende sein, sondern ist jetzt mal, wo wir uns gerade bewegen.
Das ist jetzt ein ganz wichtiges Wort gesagt bei den 30 Millionen. Du bist jetzt profitabel, also ihr schreibt schwarze Zahlen. Wenn man jetzt die letzten Monate viel die Medien verfolgt und viele produzierende Unternehmen, besonders in Österreich, reiten gerade nicht auf der schwarzen Zahl. Siehst du da irgendwo Probleme, wo sich Unternehmen bzw. Onlinehändler aktuell komplett verschätzen? Oder wie wird also ein bisschen deiner Sicht der Dinge, was aktuell falsch läuft oder wo viele vielleicht das Game unterschätzen?
Es ist immer schwierig, da über andere zu urteilen, weil ich finde, das sollte einem nicht zustehen. Ich glaube, man hat im Allgemeinen im E-Commerce nur noch eine Chance oder zwei Chancen. Die eine Chance ist, du bist so groß, dass die Leute dir eh bei dir reinfallen. Mhm. Also wir sehen ja, es gibt immer mehr große und das fügt sich zusammen, die wachsen zusammen. Wir müssen jetzt nur About You und Zalando anschauen zum Beispiel. Ne? Da werden einfach jetzt Marktmächte geschaffen. Oder du schaffst es, ein so neues, innovatives oder gutes Produkt zu haben, was du dann auch noch mit einem perfekten Marketing vertreibst. Ne? Aber diese ganz klassischen Großhändler in Anführungszeichen, die halt den Katalog umgesetzt haben in eine auf eine Shop-Basis, die werden jetzt meiner Meinung nach alle verschwinden, weil klassisches Beispiel, eine Handyhülle zum Beispiel, die 30, 40 Shops haben, dann kannst du ja nur noch über den Preis gewinnen, wenn du der Händler bist. Ja. Und wie willst du das finanzieren, wenn du dann noch die Adspends hast, wenn du dann die Kosten der Logistik hast, wenn du die Tools bezahlen musst, wenn die Shop-Systeme bezahlen musst. Und das ist ja auch, wenn man die Erfolgsgeschichten gerade sieht, entweder too big to fail oder einfach saukoole Marken, die es schaffen, ihre Kundschaft anzusprechen, ein USP zu schaffen. Also ich habe zufällig vorhin einen Podcast mit einem der ESN-Mitarbeiter gehört, jetzt auf der Fahrt hierher, Nutrition, die es einfach schaffen, mit einer bombastischen Community, Produkt hin oder her jetzt mal, aber es schaffen, ihr Produkt in irgendwie auf 800 Millionen zu skalieren, wo ich mir denke,
das ist geil. Ja.
Aber es gibt halt ganz viele andere, die es nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, du musst immer exzellent sein, du musst umsetzen. Und jetzt auf uns bezogen, ich glaube, was wir wirklich können, ist, wir kennen unsere Kundin, wir kennen unser Produkt. Das Produkt muss das Beste sein, was es auf dem Markt gibt. Die Kundin kauft keinen Schmarrn mehr. Und wenn sie es macht, dann kauft sie es nur einmal und dann kommt sie nicht mehr wieder und dann bist du auch nicht rentabel als Online-Händler, ne, weil das spricht sich dann auch rum. Und wir sind halt nur immer, also wir haben so zwei so Leitsätze, wenn wir eine Entscheidung treffen, macht das die Kundin glücklich oder verkaufen wir dadurch eine Dose mehr? Und danach entscheiden wir alles. Und da gibt es kein links, kein rechts. Wir haben auch das Glück, einfach jetzt schon ein großartiges Führungsteam aufgebaut zu haben, die das halt atmen, die da Bock drauf haben, die diesen Markt auch gewinnen wollen. Ich glaube, man muss ein bisschen kompetitiv sein, weil sonst gibt man da nicht alles. Und das sind so ganz viele Puzzlestücke, die da zusammenkommen. Du musst deine Zahlen im Griff haben, du musst dein Marketing im Griff haben, dein Personal muss funktionieren. Wir haben die Logistik in-house, war zum Beispiel auch so eine Entscheidung, die wir uns lange überlegt haben. Das sind jetzt auch knapp 70 Leute. Wir würden die jetzt nicht rausgeben, weil das ist so ein Herzstück von uns, weil die Kundin merkt einfach, wenn sie das Paket öffnet, das ist von uns gepackt. Das sind manchmal nur so diese Nuancen, ne? Und ich glaube, da gibt es so Sachen, du musst einfach, es ist kein Platz für Fehler, sagen wir es so. Das ist vorbei. Du kannst nicht mehr sagen, ich wische die Fehler mit genug Kapital weg.
Ja, so. Wenn man es überhaupt hat.
Das ist natürlich noch ein anderes Thema. Ja.
Das heißt, 2026 Miss Pompadour, Mr. Pompadour wäre schon ein bisschen schwieriger zu gründen, als wenn wir jetzt zum Beispiel vor 2018, glaubst du, war der Zeitpunkt auch entscheidend für euch, dass das so gut funktioniert hat, oder?
Also es ist, ich hoffe, dass auch einige den Podcast hören, die sich vielleicht erst rantrauen an sowas, weil es gibt zwei Punkte und jeden, ich habe jetzt glaube ich auch in den letzten zwei Jahren einfach wirklich großartige Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt. Es gibt zwei Punkte, die sind immer die wichtigsten und das ist Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Also nicht warten.
Das sind zwei Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Gäbe es ein Playbook, wie du von 0 auf, keine Ahnung, 100 Millionen ein E-Commerce-Business baust, dann würden wir alle bauen, ne? Also und wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der Markt war zur richtigen Zeit offen, selbst jetzt ist der Markt noch, hat es immer noch nicht ganz verstanden, was wir eigentlich machen, wie wir es schaffen, die Kunden zu überzeugen. Wir hatten zur richtigen Zeit die richtigen Kontakte, ich war zur richtigen Zeit in den richtigen Podcast, um darüber Kontakte zu kriegen, also es gibt so ganz viele Puzzlestücke natürlich war 2018, 2019 einfach auch noch. Wie gesagt, wir haben mit 50 Euro Adspends angefangen. Da lacht Google und Meta heute drüber, weil die Kosten so hoch sind. Jetzt können wir es bezahlen, weil wir die Masse haben. Aber damals konntest du halt einen Kunden für 15 Cent einkaufen oder sowas. Mhm. Und jetzt bist du halt eher bei 2-3 Euro, wenn es gut läuft. Ne? deshalb haben wir auch TV-Werbung gemacht, wovor viele Angst haben. Aber da kostet halt ein Kunde aktuell 8 Cent. Und das ist halt schon nice. Und klar, ja? Deshalb, Aber ja, also.
Gleich in meinem Playbook. Also, ja, also 30.
Ja, das ist gar nicht so teuer. Also, es ist wirklich gar nicht so teuer. Aber also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann musst du natürlich, klar, die Welle auch reiten können. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Du musst unternehmerisches Talent haben. Und das haben wir, glaube ich, wir drei auch glücklicherweise. Du musst zu dritt funktionieren können. Ist auch ein Glück. Meine Schwester ist 12 Jahre älter als ich. Niki ist in seinem Gebiet so gut, dem muss ich nicht erzählen, wie er seine App programmiert. Wir hören aufeinander, wir diskutieren natürlich und manchmal streitet man sich auch, aber das ist immer im Business-Kontext. Und am Ende arbeiten wir genauso für Miss Pompadour wie alle anderen auch. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Es ist immer die Firma hier oben. Dann kommen wir als Gründer, klar, weil wir das Ganze auch verantworten müssen und als Geschäftsführer. Aber wir stehen nie über der Firma. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Würdest du es dann überhaupt noch empfehlen, wenn du sagst, der Markt ist so kompetitiv, alleine zu gründen? Oder glaubst du, überrollt das jemanden auch ressourcentechnisch? Ich habe vorhin auch schon ein paar andere Gespräche geführt. Wir waren vor kurzem beim Event und da kommen mir immer viele auf mich zu, halt, die auch neue Dinge probieren und sagen, Thomas, ich weiß einfach nicht mehr, mir fehlen die Tage. Ich glaube, mein Produkt hätte so viel Potenzial, aber ich schaff's nicht mehr.
Das ist, also weiß nicht, ob du einen Andy Weinzel kennst, der macht Sushi-Bikes zum Beispiel. Und ich habe da riesen Respekt vor, dass der das alleine macht.
Jede Entscheidung.
Ja, jede Entscheidung oder auch mal so Personaldinge, ne? Wenn es da auch mal Probleme gibt oder so, ich kann halt immer meine Schwester oder Niki anrufen. Wir machen dreimal die Woche einen Call, wo wir 1,5 Stunden einfach reden, miteinander überlegen. Und dann sind wir ja auch drei komplett unterschiedliche Charaktere, ne? Der Niki ganz klassisch als Techie irgendwie ein bisschen analytischer, Daten, manchmal unemotional, was ja manchmal ganz wichtig ist. Ich bin eher ein aufbrausender Typ, will verkaufen, Vollgas, ja. Astrid vielleicht so ein bisschen dazwischen. Und da bremst man sich auch mal gegenseitig. Ja. Oder deshalb, also ja, es gibt aber auch Leute, die können niemanden neben sich haben. Die kenne ich auch und die bauen vielleicht eine Firma besser alleine. Also es ist, glaube ich,
Für euch hat es gut gepasst. Also ja, richtig, bringt Glück so seine Stärke mit ein. Ja. Ich merke das auch, bin jetzt auch schon das vierte Jahr allein selbstständig und man merkt dann, welcher Part fehlt sozusagen. Ist die Frage, ob ich das mit einer angestellten Person reinbekomme oder vielleicht tatsächlich im Gründer.
Weil ich habe es ja gesehen jetzt an der Veranstaltung, du hast ja auch Personen bei dir vorgestellt, die auch bei dir da sind, dir helfen. Genau. Das heißt, du hast ja schon auch aus deinem Umfeld Leute dabei.
Stehen nur nicht im Firmenbuch, in Wirklichkeit.
Genau, das ist klar. Das sind wir drei natürlich immer gleich. Das ist auch was, das muss jeder für sich selber sehen.
Kommen wir wieder zum Alleinstellungsmerkmal. Du hast jetzt ganz oft schon das Wort Community und Facebook-Gruppe gedroppt. ich kenne die Geschichte schon, aber vielleicht für Leute, die da jetzt noch nicht ganz nachvollziehen können, um was da geht. Gibt es Facebook überhaupt noch? Oder für euch wahrscheinlich schon.
Das ist immer noch der größte Social-Media-Ort der Welt und wird es auch bleiben. Also es ist, ich habe vor 3 Jahren ein bisschen gelacht, als alle gesagt haben, Facebook ist tot. Dafür ist die Maschinerie zu groß, um sterben zu können, glaube ich. Nee, es ist so. Also wir hatten damals, wie gesagt, kein Geld für Marketing und wir kommen aus dem Einzelhandel. Also ich bin auch gelernter Einzelhandelskaufmann, habe das gelernt, bevor ich studiert habe. Meine Schwester ist aus der Gastronomie, meine Eltern kommen aus dem Einzelhandel, meine Großeltern. Das heißt, für uns war es immer logisch, dass wir verkaufen. Und wie verkaufen wir eigentlich? Direkt an die Kundin. Und wir haben natürlich geschaut, wie können wir die Social-Media-Kanäle benutzen, um direkt mit der Kundin zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel, waren das zweite Unternehmen in Deutschland, was WhatsApp Business installiert hat damals, weil wir aus uns selbst gesagt haben, ja, die Kundin hat das Handy immer in der Hand, die schreibt mit ihrer besten Freundin und der Mutter auf WhatsApp, warum schreibt sie nicht mit uns? Mhm. Und dann haben wir damals ganz am Anfang, das ist jetzt nicht mehr so, aber datenschutztechnisch wäre es schwierig gewesen, haben eine private Nummer rausgegeben und dann haben die uns da geschrieben, haben uns Bilder geschickt und wir haben sie darüber beraten. Jetzt machen wir das natürlich im Team und mit einer API und so weiter. Und da war dann auch die Facebook-Gruppe super, weil Facebook hat das damals 2018 auch rum gepusht, das ganze Thema, dass sie dieses Gruppenforum-Thema wieder aufbauen wollten. Und da haben wir eine Gruppe aufgemacht, DIY-Streichen mit Kreidefarben von Miss Pompadour, sehr sperrig, aber viele Keywords drin. Und dann hat die sich sehr schnell gefüllt. Ich glaube, in den ersten 2 Wochen waren es ungefähr 4.000, hauptsächlich auch Frauen, die da reingegangen sind, weil die das gelesen haben und sich dachten, da kriege ich Inspiration für Streichen. Mhm. Und meine Schwester hat dann selber zu Hause was gestrichen, ein Möbelstück, hat ein Vorher-Nachher-Bild, diese Vorher-Nachher-Bilder sind für uns extrem wichtig, reingeladen und ich habe es irgendwie geliked und meine andere Schwester hat es geliked und meine Mutter hat es geliked und irgendwann 2, 3 aus der Gruppe. Und dann kamen halt so die ersten Kommentare drunter, das sieht ja cool aus, wie geht das? Mhm. Und dann habe ich halt geschrieben, du machst das und das. Und dann, ja, wo kann ich das denn kaufen? Ja, ne, Miss Pompadour, so. Ne? Also wir haben so ein eigenes Affiliate-Marketing aufgebaut im Endeffekt. Ne? So, diese Gruppe ist ziemlich schnell gewachsen, weil der Algorithmus das damals sehr getrieben hat, also auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Ich glaube, jetzt sind es 100.000 Mitglieder in dieser Gruppe. Mhm. Die ist für uns auch immer noch super wichtig, weil es ist nicht nur Beratung, sondern es ist auch Kommunikation und es ist auch Befragung der Kundin. Ne? Wenn wir neue Produkte machen, wenn wir neue Ideen haben, dann schreiben wir ganz oft einfach mal rein, wir haben das und das vor, wie findet ihr das? Mhm. Und dann kriegen wir so, weiß ich nicht, 100, 150 Kommentare. Wahnsinn. Und dann sehen wir oft mal, okay, das kommt gut an oder das kommt nicht gut an. Ob wir das uns dann immer zu Herzen nehmen, ist eine andere Frage, weil natürlich ist das schon eine sehr, ist schon sehr biased, die Gruppe. Es ist schon ein bestimmter Teil auch an Kundinnen. Es ist jetzt nicht die klassische 30-jährige, innerstädtische, junge, hippe Frau, sondern es ist, weil es auf Facebook ist, also es ist schon eher ein bisschen älter, deshalb muss man immer schauen. Aber es ist für uns super wichtig. Und auch jetzt die Admins, die in der Gruppe sind oder die Mods, Moderatoren, die sind alle aus der Gruppe akquiriert. Also wir schauen immer, wer kommentiert super viel, wer ist da sehr aktiv und dann fragen wir irgendwann mal an, du machst das eh, sollen wir dir nicht Geld dafür geben? So, ne? Dann werden die bei uns, also manche sind dann sogar in die Kundenberatung weitergewandert, also ein Großteil unserer Kundenberatung, Festangestellte, sind auch aus der Gruppe akquiriert. Das war so der erste Schritt. Wir haben das jetzt nie als Community bezeichnet, sondern für uns war das logisch. Mhm. Wir brauchen einen Ort, wie wir mit der Kundin direkt reden können. Und dann hat sich das über die anderen Kanäle halt ausgearbeitet. Ne? Dann haben wir Instagram natürlich angefangen, als Facebook so ein bisschen runtergegangen ist. Klassische Facebook-Seite haben wir natürlich auch noch. Da könnte ich dir jetzt gerade wirklich nicht mal sagen, wie die bespielt wird. Macht zum Glück.
50 Follower.
Nee, das sind auch ein paar hunderttausend, aber aber ich habe das natürlich selbst jetzt nicht mehr so im Blick. Instagram, große Community mit knapp 300, nee, über 350.000 haben wir jetzt, genau. International auch schon super jetzt für den Einstieg. Die Kanäle wachsen echt schnell. Das ist wirklich cool. Pinterest Community, YouTube Community, also diese ganzen Kanäle, die uns die, die amerikanische Internetlandschaft bietet, die bespielen wir alle. Und wir nutzen das aber immer auf der persönlichen Ebene. Also es ist nicht nur, wir spielen rein, sondern wenn was zurückkommt, das wird alles kommentiert, alle Nachrichten werden beantwortet. Das ist ein großer Aufwand. Aber, und das ist, glaube ich, das Hauptthema, warum wir auch erfolgreich sind, wir haben ein extrem beratungsintensives Produkt. Mhm. Und auf der einen Seite können wir als Unternehmen die beste Beratung haben, aber manchmal wird die Kundin immer noch sagen, ja okay, was die mir erzählen, also die anderen erzählen auch, sie haben die beste Milch auf dem Markt und die nächsten sagen, sie haben das so, ne? Aber wenn eine andere Kundin ein Projekt hochlädt in diese Community, egal in welche, oder wir den Content nehmen von einer anderen Kundin und das hochladen, dann ist das ein Riesentrust. Weil Kundin XY postet in unsere Gruppe zum Beispiel, wie sie ihren Heizkörper gestrichen hat und sagt, das hat super funktioniert. Oder postet es nach 2 Jahren nochmal und sagt, hier, das ist übrigens mein Heizkörper, das fragen so viele, so sieht der jetzt nach 2 Jahren aus. Das ist Gold. Mhm. Marketing, Sales, Gold. Weil dann sagen alle anderen, ach krass, bei der Steffi funktioniert das, dann traue ich es mich auch endlich. Ne? Und dieses Überzeugen, dass sie sich trauen, dass sie sich gegen vielleicht auch die Kommentare des Partners oder des Nachbarns oder der Familie stemmen. Es ist wirklich ganz oft so, dass es heißt, ja, mein Mann sagt, das funktioniert nicht. Also, ja, wir kommen im 21. Jahrhundert. Also erstens kannst du das schon selber für dich entscheiden, ob was nicht funktioniert. Aber wenn du dann eine Community hast, die sagt, du glaub uns, mach das, schau bei mir, ob es funktioniert und wir vielleicht als Firma dann auch noch in die Beratung einsteigen und dann wirklich in die technischen Details gehen, das ist so ein perfekter Mix und das ist unsere Strategie, warum wir da sind, wo wir sind. Man
kriegt fast den Eindruck, es ist eine Women Empowerment Marke, also weil ganz, ganz stark eigentlich den du hast am Anfang das Problem auch genannt mit Mann vielleicht nicht dafür, Frau setzt sich trotzdem durch, streicht durch und das ist auch
ganz krass. Spricht,
glaube ich, auch fürs 21. Jahrhundert.
Ja, aber ganz krass. Wir hatten Kundinnen, die haben uns in der Kundenberatung angerufen, haben gesagt, wäre es möglich, dass sie, dass ich das Geld irgendwie bar vorbeibringe oder schicke, weil ich nicht will, dass mein Mann sieht, dass es übers Konto gelaufen ist. Ja, wir lachen jetzt darüber, ja, aber da denke ich mir, was sind das denn für total Verhältnisse?
Traurig,
ja. So, ja. Ne? Und,
was passiert, wenn es dann wirklich angemalt wurde?
Ja, so. Und da denke ich mir halt so, ja, wir haben uns jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, wir wollen Empowerment sein. Ich finde, das ist sehr anmaßend, wenn man immer sich so da so, wenn man sich so über Dinge stellt.
Ja, stimmt.
Aber wir machen das aus uns raus und ja. Wir haben 90% weibliche Kunden. Ich würde mal sagen, über 70% unserer Mitarbeiterinnen sind weiblich. Unsere Mitgründerin ist eine sehr, man würde sagen, sehr starke Frau mit 4 Kindern und Unternehmerin und so weiter. Also so Paradebeispiel. Und klar, das ist bei uns heißt das immer nur die Manfreds. Das ist so, wie wir diese Männer nennen, die das, ja.
Ich habe jeder hat ein Bild vor Augen.
Genau.
Die Person gerade ausschauen
kann. Da ist dann Facebook auch gefährlich, weil da sind die natürlich sehr stark unterwegs. Ja. Nee, genau. Und ja, aber also wir forcieren es nicht, aber wir wollen supporten, immer.
Glaubst du, was passiert mit einer Brand, die nicht Community-getrieben ist die nächsten 5 Jahre? Glaubst du, schießen die total am Markt vorbei, weil sie einfach nicht wissen, was eigentlich die Zielgruppe, die sie bedienen möchte oder wahrscheinlich bedient, überhaupt will? Weil du sagst, ihr macht es super mit dem Sortiment, ihr macht es UGC, also User-Generated Content, habt den auch bei den Produktbildern dabei, zur Facebook-Gruppe. Was passiert mit einem Unternehmen, 230, die das jetzt nicht auf ihren Kurs haben?
Also ich würde vielleicht diesen Begriff Community ein bisschen rausnehmen, weil der ist so, so nichtssagend und wird gerade auch so ein bisschen getrieben. Mhm. Aber ich würde natürlich sagen, wenn du deine Kundschaft nicht kennst, was sie liebt, was sie macht, wo sie sich bewegt, wo du deine Marke dann mit integrieren kannst, mhm, dann bist du weg vom Fenster. Ich glaube, man sieht das gerade super, wie der Sport das wieder macht. Sport hatte ja auch lange Probleme, was jetzt der Verkauf im E-Commerce angeht. Und dann kamen jetzt Marken, weiß nicht, du hast, glaube ich, vorhin gesagt, du machst Triathlon. Mhm. Ich auch übrigens. Und,
okay, startest du auch die nächsten Tage?
Nee, die nächsten Tage nicht, aber ich bin in Rot gemeldet. Und,
oh, wow.
Genau,
ich hab großes Ding.
Genau, hab das Glück gehabt, einen Startplatz ergattert zu haben. Durch eine kurze Bierlaune habe ich auf Refresh gedrückt und dann hieß es, da ist der Platz. Genau, nee, aber so Marken wie Ryzen zum Beispiel, die dir wahrscheinlich was sagt.
Leider.
Also guter Warenkorbhöhe, gute Warenkorbhöhe.
Nee, meine Socken waren teurer als mein Triathlon-Anzug, weil den Triathlon-Anzug habe ich nicht reingepasst und meine Socken 60 Euro kostet und mein Triathlon-Anzug 25.
Ja. Nee, oder ich bin jetzt auch so klischeehaft in diese ganze Pedal oder Padel, wie man es ausspricht, Bubble gefallen. Ja. Und das ist nur Community, das ist nur, kenn deinen Kunde, kenn deine Kundin, mach Produkte für das, was sie will, hol sie ran, nimm sie mit auf die Rides, auf die Runs, auf die Turniere und oder jetzt auch so ein ESN und Moa genauso oder OAs, die Klamottenmarke, die sind immer direkt an der Kundin. Ja. Und wer, glaube ich, diese Blockade dazwischen hat, entweder, dass er das Produkt nur an den Handel alleine gibt und hofft, der verkauft das für einen, oder sich selbst einfach nur als Logistiker sieht, ne? Was der E-Commerce ja früher auch war, der wird nicht mehr existieren in den nächsten 5 Jahren.
Bin also ich. Warnschild rausgehangen.
Ja, aber das ist halt, warum ich jetzt nicht direkt Community sage, sondern kenne deine Kundschaft. Ja. Weil dann sprichst du sie auch an, dann redest du auch mit ihr und dann will sie auch dein Produkt. Und wenn du halt alle erreichen willst, dann erreichst du niemanden.
Ja. So, ne? Wie würdest du so die ersten Schritte machen, wenn man merkt, okay, ich habe schon lange nicht mehr mit meiner Kundschaft geredet? Das wäre so einer deiner First Steps, die man vielleicht machen könnte, um näher zu kommen.
Also erstmal würde ich mich nicht von Zahlen abschrecken lassen, weil natürlich jetzt so wie ich gerade oder auch andere immer sehr mit sehr großen Zahlen um sich schmeißen. Aber es ist zum Beispiel schon mal cool, wenn du, sagen wir jetzt mal, du bist ein Online-Buchhändler, dann hast du keine Chance mehr gegen Thalia und gegen Amazon. Mhm. So. Aber schau doch mal, ob du es schaffst, dir auf irgendeinem Kanal 200-300 tolle Leserinnen und Leser zu sammeln. So. Und dann bespiel doch mal diese 300. Und wenn von diesen 300 10 kaufen, ist das doch schon mal cool. So. Und wenn man, und ich sage auch immer, stellt euch mal vor, wenn ihr in so eine, wenn ihr in eine Turnhalle geht und da sitzen 300 Leute, wie viele Menschen das eigentlich sind. Mhm. Ne? Und so muss man anfangen. Es ist, such dir 300 Leute, denen du von deinem Produkt erzählen kannst, wo du Emotionen hervorheben kannst, die du dir einlädst, mit denen du Events machst und so weiter. Und irgendwann sind es halt 3.000, irgendwann sind es 30.000, irgendwann sind es 300.000 und irgendwann 3 Millionen. Mhm. Ne? Und deshalb, man muss anfangen und man muss seiner Nische treu bleiben. Es bringt, glaube ich, und das ist auch was wir jetzt immer mehr lernen. Natürlich gucken wir dann auch mal links und rechts und kann man nicht das noch als Produkt in den Shop aufnehmen oder weiß nicht, wir haben jetzt vor einem Jahr, 1,5 Jahren mit Tapeten gestartet. Eigentlich würde man sagen, Farbe, Wände streichen, Wanddekoration, Tapete ist doch der nächste logische Schritt. Mhm. Und es gibt Kunden, die kaufen das, aber eigentlich will die Kundin die Farbe. Und das ist, glaube ich, das Thema. Sei spitz, konzentriere dich genau auf das, was du kannst. Und das kannst du dann auch am besten der Kundin erzählen oder dem Kunden erzählen. Ne? Und wenn du jetzt der Buchclub bist, dann schau vielleicht nicht mal, dass du über alle Bücher gehst, sondern nimm dir da nochmal ein Genre. Also weiß ich nicht, ich glaube gerade so ein Hit ist Romantic Fantasy. Ist, glaube ich, gerade bei BookTok und so. Dann such dir 300 Frauen, die das super finden. Lad die zu Leseabenden ein. Schau, ob du vielleicht einen der Autoren eingeladen bekommst. Und das sind ja Kundinnen, die werden nie wieder ein Buch bei Amazon kaufen. Die werden immer wieder zu dir kommen.
Ne? Weil eben der Community-Haken dran ist.
Genau.
Also sonst noch irgendwelche Learnings, die du so in den Jahren mitgenommen hast, wo du sagst, das war so, das hättest du nicht gedacht, dass da eine andere Abzweigung geben wird? Logistik hast du schon gesagt, dass du in-house bist.
Genau, Logistik. Also genau, ich glaube auch so die Kernkompetenzen, die man hat, die muss man auch selber machen. Uns zum Beispiel hat es extremst geholfen, das Performance-Marketing in-house zu holen. Wir sind gewachsen mit einer Agentur und es war super. Und die Zeit war auch überhaupt nicht verloren und ich bin der Agentur auch wirklich dankbar. Aber irgendwann kommt der Schritt, wo du 100% in dich investieren musst, meiner Meinung nach. Und eine Agentur, die ist ein eigenes Wirtschaftsunternehmen. Die schaut auch irgendwann, dass sie vielleicht nicht mehr den Senior ranlässt, sondern Junior ranlässt. Dass Ads, die schon funktioniert haben, die werden halt einfach kopiert und so weiter. Und wir haben halt irgendwann gesagt, okay, wir nehmen genau die Menge der Leute, die wir bei der Agentur haben. 1:1 stellen wir die bei uns ein. Also wir haben einen Head-Off. Wir haben eine Person, die ist nur für Meta verantwortlich, eine Person, die ist nur für Google verantwortlich, eine Person macht nur den Content für die Werbung, eine Person ist nur für Pinterest verantwortlich. Und die machen halt jetzt für sich selbst 40 Stunden die Woche nichts anderes, als zu versuchen, unser Produkt zu verkaufen. Und da hast du natürlich viel mehr Kraft hinter als, und das meine ich nicht gemein, aber das ist halt so, als eine Agentur, die halt sagt, okay, damit ich profitabel sein kann, kann ich halt nur 15 Stunden zur Verfügung stellen. So, und das war für uns nochmal ein Game Changer. Also die Umsätze aus den Ads, die sind 30% hochgegangen. Einfach nur wegen dieser Entscheidung zum Beispiel.
Jahreszahl war das circa bei euch, wo du gesagt hast, dass ihr das in-house holt?
Das war letztes Jahr. Jahr, genau. Wir haben uns letztes Jahr im Januar dazu entschieden und im Juni sind sie dann gestartet. Also wir haben dann ziemlich schnell geheiert und was uns da auch geholfen hat, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, ist, wir haben noch eine Agentur, die unser SEO macht, weil es gibt halt so Dinge, die in-house zu holen, wo man einfach unglaublich viel Erfahrung braucht. Also da musst du auch echt Glück beim Hiring haben. Und das machen wir noch extern. Und den haben wir auch genutzt als für die Hilfe, um gutes Personal zu finden. Ja. Weil der so nah an der Zeit ist, so nah an dem Produkt, genau weiß, wie die Algorithmen arbeiten und so weiter, der stellt dann im Bewerbungsgespräch auch die richtigen Fragen, die ich gar nicht stellen kann, weil es nicht mein Fachgebiet ist oder unsere HR. So. Und das hat uns zum Beispiel, also auch da ruhig Hilfe holen, beim Hiring hat sehr geholfen. Genau, und am Ende, wenn man jetzt sagt, dieses Inhouse, wir haben noch so ein paar andere Sachen, jetzt PR-Agentur, das machen wir zum Beispiel auch extern, weil wir werden es als Firma nie schaffen, die Kontakte in die Presse zu haben, wie die PR-Agentur, die das seit 30 Jahren macht. Da muss man auch realistisch sein, aber alles andere selber machen. Also es ist wirklich so.
Ein sehr, sehr guter Punkt ist das Hiring. Ich habe das in Österreich die letzten 7 Jahre, glaube ich, leider beobachten dürfen, dass ja meistens, ich sage jetzt mal, Marketing-Teams, vor allem mit E-Commerce, zwangsbeglückt werden.
Ja,
und dann die Personalperson aber jemanden für den E-Commerce einstellen muss. Mhm. Und dann kommen mal die Rückfragen mit, was frage ich da? Also was macht die Person überhaupt?
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt
kann
sagt,
nicht beantwortet werden.
Die Stelle E-Commerce-Manager kann ganz viel bedeuten.
Ja, stimmt.
Aber das deshalb, also da auch die Expertise, wenn man sich selbst nicht auskennt, ruhig reinholen und das Investment mal kurz machen. Das hilft, glaube ich.
Perfekt. Mega coole Learnings mal von der E-Commerce-Brille. Ich glaube, es gibt von dir auch extrem viele Formate, die man sich auch so zeitnah mal reinziehen kann. Ich habe im Vorhinein auch schon eine Podcast-Folge mit dir gehört. Deswegen, glaube ich, sind da ein paar super spannende Einblicke noch drinnen.
Immer recht kritisch, ja.
Ich habe kurz noch eine Folge gemacht zu den Thesen, die ich stellen würde für die Zukunft. Und da war unter anderem auch so ein bisschen das Marktplatz-Thema dabei. Wie bewertest du das? Glaubst du, dass in Zukunft die Marktplätze komplett dominieren oder sind es vielleicht die Brands, die eine Community in eine App holen oder auf den entsprechenden Online-Shop? Marktplatz, Hype, ist er real oder nur fake?
Also da sehe ich jetzt, also ich spreche immer ein bisschen auch aus dem Blick der Marke. So, und ich will ja als Marke, ist ja mein großes Ziel, da zu sein, wo meine Kundin ist. Und 80, ich kann, in Österreich weiß ich jetzt die Zahlen leider nicht 100%, aber 80% der deutschen Internet-User kaufen auf Amazon. Mhm. So, dann muss ich da sein, weil es halt welche gibt, die einfach nirgendwo anders kaufen. Und da ist das jetzt aber nicht für mich, ist Marktplatz der Heilsbringer oder ist Marktplatz Trend, sondern es ist klar, es ist ein weiterer Absatzkanal, wo ich mich als Marke befinde. Wir müssen es gut machen, es muss top ausschauen, es muss aber auch in unsere Abläufe passen, es muss in die Logistik passen. Also auch hier machen wir die Logistik selber, bis jetzt auf die Top-Seller, die lassen wir dann auch aus den Amazon-Lagern versenden. Mhm. Aber es muss ein A-Plus-Content sein da drauf. Ne? Es muss auch unsere Marke repräsentieren. Das wird aber für uns auch nie das Riesending, weil bei uns kostet halt ein Liter Lackeimer 42 Euro. Das ist mittleres Preissegment, aber bei Amazon schon teuer. Weil da gibt es halt welche, die das für 19 Euro rauspusten. Ja. Über die Qualität, da will ich jetzt nicht urteilen. Aber das heißt, den Preiskampf können wir uns nicht stellen, den wollen wir uns nicht stellen, weil die Marge, die ich auch an Amazon abgebe, sorry, aber die hole ich mir auch einfach über den Preis wieder rein, der Preis auch einen Ticken höher. Mhm. Weil ich nur sage, okay, du bist eine Kundin und willst auf Amazon kaufen, wir sind für dich da. Aber ich will nicht drunter leiden als Marke. So. Und wir machen jetzt, ich glaube, knapp einen siebenstelligen Umsatz dieses Jahr auf Amazon. Also es ist schon relevant. Ja. Aber es wird nicht unser Wachstumstreiber werden. Ja. Und wir haben zum Beispiel auch Otto probiert, hat gar nicht funktioniert. Wir waren auf den Marktplätzen der Baumärkte, Obi und Hornbach. Obi können wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt exklusiv bei Hornbach sind. Da haben wir Umsatz gemacht, aber es war jetzt auch nicht der Megaknaller. Aber wir schauen halt, wo sind wir. Ne? Und was zum Beispiel für uns extremst gut funktioniert, ist das, wie heißt es nochmal, nicht Corporate Benefits, doch heißt Corporate Benefits. Mhm. Also diese, das ist zumindest in Deutschland auch sehr groß, dieses System, wo die ganzen Mitarbeiter drauf sind und als Incentive kriegen die Prozente bei Marken, die da drauf sind. Ja. Brutale Umsätze machen wir da drüber, also das ist wirklich krass. Da wiederum muss man halt sagen, die werden schon ein bisschen frech, was die Rabatte angeht. Weil wir sind auch wieder eine Marke und wir haben auch eine Preishoheit und wir wollen ja auch einen Wert haben und ich kann jetzt nicht 25% Rabatte einfach geben. Ja. Ne? Und dann, wenn sowas dann passiert, dann springen wir auch wieder ab. Dann ist der Umsatz erstmal für uns irrelevant. Ja. So, und so bauen wir uns unsere Kanäle auf und Amazon ist für uns wichtig, weil einfach jeder da ist, da kommst du nicht dran vorbei. Unser E-Commerce-Shop ist für uns wichtig, weil das ist nun mal irgendwie unsere Identität. Jetzt kommt der stationäre Handel dazu, der wird für uns wichtig. Und am Ende wollen wir mit unserer Marke da sein, wo unsere Kundin ist. Und es kann auch sein, dass wir was wir zum Beispiel in Holland und Frankreich gemacht haben am Anfang ist, da haben wir über die Marktplätze getestet. Also wird das Produkt überhaupt bestellt? Mhm. Selbsterklärend, weil du kannst ja da nicht so viel kommunizieren, wie wir es über die anderen Kanäle machen. Und da haben wir die ersten Sales gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wenn das schon so funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren, wenn wir es gescheit machen.
Sehr cool. Vielleicht abschließend noch letzte Frage zum Thema Rabatte, was du jetzt auch gerade verwendet hast. Wir haben jetzt September und es steht die Golden Hour steht bevor, mehr oder weniger. Wie bewertest du so Black Friday Weihnachtsgeschäft so aus eurer Brille aus? Muss man Rabatte jagen oder programmiert man sich das in die Marke ein, dass es da eben nicht die Leute gibt, die dann warten, bis die 50% knallen, weil sonst warte ich das ganze Jahr und schieße euch dann den Deckungsbeitrag zusammen. Wie ist so deine Sicht der Dinge für Rabattaktionen, Black Friday, Weihnachtssale etc.?
Ich durfte ja vor ein paar Tagen schon bei dir auf dem Panel sprechen und da hatte ich es ja auch schon gesagt. Du musst an einem stinknormalen Dienstag im Juni genauso einen Top-Umsatz haben, damit dein Unternehmen funktioniert. Mhm. Natürlich kannst du dir über diese Rabattsachen Neukunden leichter einkaufen, du kannst die Peaks haben, du kannst auch mal deinen Umsatz retten, wenn du jetzt nur im Umsatz rechnest, ist ja auch die Frage, ist er dann profitabel?
Du hast die Antwort erklärt, woran es bei anderen Brands scheint.
Genau. wir kommen nicht dran vorbei, weil es gelernt ist. Also die Branche hat es halt einfach, und das muss ich ganz böse sagen, hat es halt, wie sage ich es jetzt, dass es nicht zensiert werden muss, aber
einfach versaut.
Hat's versaut, genau, weil sie haben den gleichen Fehler gemacht, den der Einzelhandel gemacht hat vor 20, 30 Jahren mit diesem Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf. Und dann wurde das aufgehoben und Rabatte waren immer erlaubt. Das war ja damals gesetzlich noch wirklich blockiert. Du durftest nur Sommer und Winter in Deutschland zumindest, und der Rest, da durftest du nicht rabattieren. Und dann wurde das halt gelockert und dann haben sie nur noch rabattiert. So, und jetzt sehen wir mal, wo Galeria Kaufhof hin ist in Deutschland. Weg vom Fenster, ne? Und das hat der E-Commerce halt auch die letzten 10 Jahre extremst gemacht, weil sie diese Karotte vor der Nase hatten. Oh ja, der Black Friday, das funktioniert. Nächstes Jahr machen wir es noch besser, noch krasser, noch krasser, noch krasser. Jetzt haben wir Black Friday, wir haben Singles Day, Weihnachtsrabatte, Muttertagsrabatt, blablabla, ne?
Immer Zeit für Rabatt.
Genau, immer Zeit für Rabatt. Wir persönlich arbeiten auch mit Rabatten, vor allem in der Retention. Da machen wir es aber für uns und unser Ding. Wir schauen uns die aktuellen Zahlen an, schauen uns an, kommen wir in ein Sommerloch, müssen wir da vielleicht ein bisschen füllen, müssen wir ein bisschen pushen, was passt thematisch rein, weiß ich, wir machen jetzt am Wochenende zum Beispiel die Cozy Days, es wird jetzt ein bisschen kühler, wir haben Cozy Colors, wir geben einen Rabatt auf Cozy Colors, 10% im Shop, 11% in der App, damit versuchen wir auch mehr Leute in die App reinzuziehen, mit sowas arbeiten wir. Wir machen den Pomptober dieses Jahr, das heißt, wir ziehen diese ganzen krassen Rabatte in den Oktober rein, weil wir gar nicht erst in diese Ad-Spend-Kämpfe kommen wollen, weil wir natürlich dagegen in den Spends gegen Temu, was sie da reinhauen, also die Chinesischen, was sie da reinhauen, oder auch Amazon, was sie da reinhauen, das ist einfach nur Geld verbrennen. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass die Kundin am Black Friday in unseren Shop gehen wird und schauen wird, was haben die denn? Mhm. Und dann werde ich ihr natürlich auch was geben. Also, weil sonst geht sie halt wieder und ist vielleicht sogar enttäuscht. Mhm. Jetzt haben wir es die letzten Jahre zum Beispiel so gemacht, wir haben Better Friday gemacht, das heißt, wir haben, also wir hatten unterschiedliche Varianten, aber die letzte war jetzt so, dass die Kundin gekauft hat und dann 1 Euro haben wir dann noch gespendet. Wir hatten es auch mal anders, dass wir 20% Rabatt gegeben haben und 10% hat die Kundin gekriegt und die 10%, die haben wir sozusagen gespendet, die wir dadurch eingenommen haben. Mhm. Und so verschiedene Varianten. Und dann haben wir dem Ganzen so ein bisschen einen netten Twist gegeben und nicht nur dieses 30%, 40%, 50%. 100%. Welche Marge soll das halten?
Wirklich?
Und welche Marge mit den Kosten, die man im E-Commerce hat, soll das halten? Also das ist, ja, das ist dann vielleicht noch ein, also wer ein gesundes Unternehmen haben will, der braucht es eh nicht.
Ja, ich finde auch, ich kann mich an 50%ige Rabatte erinnern, da wird es ja dann auch aus der Brille schon ein bisschen komisch, dass man sich denkt, wenn du mir 50% geben kannst, wie viel Marge ist da drauf?
Ja,
also da fühle ich mich als Kundschaft dann halt auch ein bisschen.
Warum habe ich die letzten Monate mehr bezahlt? Ja, und dann muss man sich die Preise anschauen, die Monate davor auch im Shop waren und so. Also es ist halt auch, und die Kundin ist halt auch nicht mehr doof.
Ja.
Also es ist,
das Internet ist sehr transparent und man kann auch in ein Webarchiv gehen, um sich da ein bisschen was rauszuholen. Ja, cool, Erik. Danke mal für die ganzen E-Commerce Insights. Wir nehmen uns immer ein bisschen vor am Schluss auch ein bisschen in dich als Person einzublicken, und nachdem du jetzt Challenge Rot schon angesprochen hast, weiß ich, mit wem ich zu tun habe. Also für die, die das nicht wissen, ist so Hamburg, glaube ich, oder wo ist das? Irgendwo in Deutschland ist es auf jeden Fall.
Nee, in Rot wirklich, genau.
In Rot,
Franken,
okay, das
genau.
Ist
da, es ist so der, ja, der das Rennen neben
von einer dabei. Influencerin.
Ja.
dass da die harten Tiere reinkommen. Was bedeutet Erfolg noch für dich? Wir haben jetzt über Millionen Umsätze geredet, das nicht gleichbedeutend Gewinn bedeutet und damit auch nicht das Gehalt in 30 Millionen Euro auszahlen würde. Aber was hat für dich noch Erfolg für eine Bedeutung? Wie würdest du es für dich definieren?
Ich glaube, der größte Erfolg, wenn ich es jetzt noch, aber auch mit der Firma verknüpfe, ist eigentlich diese unglaubliche Freiheit des Selbstständigseins, wenn es funktioniert. Weil ich kann halt einfach was bauen, was jeden Tag kann ich was bauen, so wie ich es möchte. Und kann testen und kann machen. Und auch ich habe Jahre als Angestellter gearbeitet und war auch nochmal in der Textilindustrie. Und dieses möchte ich eigentlich nicht mehr missen, dass ich einfach morgens aufstehe und das mache, worauf ich Bock habe. Und auch mit allen Problemen, die dazugehören und Verantwortlichkeiten und auch Wachstums, Dinge, die man erreichen will. Man macht sich ja selber dann auch mehr Stress, als man eigentlich hat. Aber diese Freiheit ist schon, das ist eigentlich mein größter Erfolg, würde ich jetzt sagen, daraus.
Ist es auch gleichzusetzen mit deinem innerlichen Antrieb, weiterhin frei zu bleiben? Oder hast du noch irgendwie so ein anderes Antriebsmotiv als Gründer?
Ah, ich glaube, ich gewinne schon gerne.
Okay, also siehst du also doch ein bisschen als Spiel.
Ja, ich das glaube.
Wir haben tatsächlich viele.
Ja.
Also, irgendwann ist es Monopoly. Ja.
Nee, aber ich sehe halt immer so viel, wo ich mir denke, ach, das kann man noch einen Ticken besser machen. Und dann aber auch, es ist aber auch eine Angst, dass es weg ist. Ja. Also das ist auch ein Treiber. Ja. Ne? Und ich glaube, das kennen wir auch alle, zumindest Unternehmerinnen und Unternehmer. Das muss ja auch, soll ja auch erhalten bleiben. Ja. Und man muss jeden Tag dafür alles tun, dass es auch so bleibt. Also es sind ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen. Aber ich bin einfach gerne Unternehmer und das ist das, was, und dass ich mir das dadurch erfüllt habe, das sehe ich als Erfolg.
Was würdest du noch einer Person, die heute gründen möchte, mitgeben, so beim Start? Was hat dir geholfen? Radfahren, Laufen, Schwimmen?
Also nebenher, naja, erstmal ist es, glaube ich, ein ganz klarer Tipp, es gibt keine Abkürzung. Du musst also es gibt keine Tipps für, wie geht's schneller, wie geht's leichter. Du musst es machen. Aber außenrum ist natürlich ein Umfeld wichtig. Familie, die das unterstützt. Auch meine Frau mit zwei kleinen Kids. Meine Frau ist auch selbst berufstätig voll bei KPMG. Also jetzt auch nicht was, wo man weniger arbeitet. Und trotzdem unterstützt sie das Ganze. Ja, aber man muss halt auch ehrlich sein, man muss auch Abstriche machen können. Ne? Es ist, Freundschaften leiden schon. Ich kann halt nicht irgendwie spontan 3 Wochen in ein Haus in die Toskana fahren, wie andere das machen, oder in Urlaub fahren oder so, sondern ich war jetzt gerade im Urlaub und musste dann abbrechen und 2 Tage nach Hamburg fliegen, weil da was Wichtiges entschieden werden musste. Ne? Das ist, du musst schon dein Leben auch darauf auslegen.
Mhm. Ja. Erik, ausgezeichnet, wenn man sich jetzt denkt, richtig labernder Typ, auch wenn der deutsche Akzent rauskommt noch. Wien ist noch nicht ganz in dir drinnen. Aber trotzdem, labernder Typ.
Ja, danke.
Wie komme ich denn am besten mit dir in Kontakt, wenn ich mit dir in Kontakt kommen möchte?
Ja, ganz klassisch LinkedIn. Ich glaube, man sieht mich da. Gerne anschreiben. Wenn man mich sieht, auch gerne ansprechen. Also ich bin immer offen für Gespräche, wenn man Tipps braucht. Ich helfe gerne. Und ja. LinkedIn, kurze Nachricht. Ich lese sie auch wirklich alle noch selber. auch die Postings mache ich noch selber. Genau, also gern da einfach anschreiben.
Sehr, sehr cool. Erik, vielen Dank. Danke für deine Zeit und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise auch die per Video eingeschaltet haben. In diesem Sinne, alles Liebe und ciao, bye-bye.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts und ich hoffe, sie hat dir wieder gefallen und du hast einiges über das Thema Community Commerce, Online Shopping etc. dazulernen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, einfach die 5-Sterne-Bewertung aktivieren, folge uns gerne auf diversen Formaten wie YouTube, Spotify und Co. und teile den Link des Podcasts entsprechend in deinen Freundesgruppen oder vielleicht sogar in der Familiengruppe. Vielleicht möchte auch jemand in Zukunft das Zimmer oder einen Stuhl entsprechend anmalen. In diesem Sinne freuen wir uns wieder, wenn du in nächsten 3 Wochen wieder einschaltest und alles Liebe und bye bye.